Vater, ich danke dir herzlich für diesen Morgen, die Gemeinschaft. Bitte dich, dass du uns hilfst, dass du mir hilfst, die Dinge, die zu sagen sind, verständlich rüberzubringen. Hab Dank für deine Gegenwart. Amen. Zunächst, ich bin für die internationale christliche Botschaft tätig, zuständig im BFP, auch für die Verbindung. Wir gehören ja mit dazu als BFP, haben wir ja die Mitgliedschaft letztes Jahr besiegelt. Die christliche Botschaft ist eine Einrichtung, um das Volk Israel zu trösten. Wir haben genug Leid über sie gebracht als Christen und es ist an der Zeit, dass wir Israel trösten. Und es ist an der Zeit, dass wir begreifen, dass es sich bei der Sammlung Israels heute um eine heilsgeschichtliche Entwicklung handelt, also um einen Fakt, der von höchster heilsgeschichtlicher Relevanz ist. Ich weiß, dass wir mit in Deutschland, auch in unserer Bewegung, Israel, das Thema Israel mit einer gewissen Zurückhaltung behandeln. Vielleicht auch deswegen, weil es ein paar ganz heiße Rocker unter uns gibt, die vielleicht sich nur mit Shalom und begrüßen und vielleicht am liebsten noch eine Kippa auf hätten und so weiter und den Sabbat halten würden. Klar, das gibt es auch, diese Israel-Begeisterten. Aber das muss ja auch Übertreibungen geben, sonst wird das Thema nie gehört. Ne? Ist klar, das ist wichtig. Ich kann mich erinnern, 1956, als Bill Haley in Deutschland zu sehen war auf dem Film, ich habe den damals gesehen als Sohn von Gerhard Krüger, der war ja ein frommer Pastor, einigen müsste er noch bekannt sein, dem Namen nach jedenfalls. Ja, da habe ich den Film auch gesehen. Ich habe zwar keine Bänke zerschlagen, aber das war eine Sache, ne? Rock'n'Roll, das war schon was. Und Dinge muss man halt oft auch ein bisschen überbetonen, dass man gehört wird. Dennoch liegt es uns am Herzen, dass vor allen Dingen der christlichen Botschaft, dass wir das Anliegen in einer ausgewogenen Form bringen. Wir wissen um die Schwächen, wir wissen um die Realitäten und das ist selbstverständlich, dass wir dann halt auch unsere Kritik haben, nicht nur alles rosa-rot sehen. Wir haben einen kleinen Standort, das ist kurzfristig gemacht worden. Der Geschäftsführer, der Stefan Lennart, der konnte nicht kommen, jetzt hat er mich gebeten. Ich möchte auch bitte mich drum kümmern. Wir haben da eine Petition ausliegen, ich werde es wohl heute Nachmittag oder morgen noch sagen, eine Petition an den Generalsekretär der Vereinten Nationen in Bezug auf die Bestrebungen des Iran, vor allen Dingen von Ahmadinejad, vielleicht doch eine Atombombe zu bauen. Die Israelis wissen da mehr als wir. Die haben nicht so blaue Augen. Die Petition bitte ich euch, dass ihr sie unterschreibt, an den Tisch da kommt, da hinten, wo die ganzen Stände sind. Ihr könnt euch auch für das Wort aus Jerusalem eintragen lassen, kriegt ihr dann umsonst zugeschickt, wer es noch nicht bekommt. Ein paar Informationen sind da. Ich reise in den Gemeinden umher, wo ich eingeladen werde und bringe das Anliegen vor, verbinde aber das Anliegen der christlichen Botschaft in erster Linie auch mit Studien über den hebräischen Hintergrund des Neuen Testamentes. Das ist für meine Begriffe sehr wichtig. Unser heutiges Thema lautet Jesus von Nazareth. Gibt ja so ein Buch, ne, jetzt von Ratzinger, ja, Ratzi. Josef Ratzinger. Der hat ein bajuwarisches Werk geschrieben über den lieben Heiland. Und ich muss sagen, da hat er eine ganze Menge interessanter Sachen gebracht und die sind auch fundiert. Einiges sieht er natürlich, wie kann es anders sein, wie ich auch, anders und wir sehen es alle, wir sind so vollkommen nicht. Aber es ist schon beeindruckend. Nur dürfen wir nicht vergessen, seine letzten Worte, die er neulich gesagt hat. Es gibt fantastische Bücher, zum Beispiel Gerhard Lohfink, ein hervorragender Professor, der seinerzeit seinen Lehrstuhl sogar aufgegeben hat, um eine Laienbewegung innerhalb der katholischen Kirche zu leiten und also diese Leute dort zu lehren. Der bringt fantastische Ideen, aber am Schluss hast du kein Heil, wenn du nicht im Schoß der katholischen Kirche bist. Das müssen wir immer bedenken. Bei aller Offenheit, es kann lokal anders sein. Wir brauchen keine Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Wir sollten uns darüber klar sein, dass wir Menschen sind und unser Gegenüber, der Herr Pfarrer, von der Pfarre St. Josef oder wie auch immer, ist auch nur ein Mensch. Und der Approach, diese Annäherung ihm gegenüber, sollte auf dieser Ebene geschehen und nicht auf der Kirchenebene. Und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, dass er durch das Evangelium ein neuer Mensch wird, dass er die Wiedergeburt erlebt, dass er Jesus richtig erlebt. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe so etwas selber erlebt. Und ich bin jetzt nur deswegen drauf gekommen, Jesus von Nazareth. Hat jemand von euch das Buch von Ratzinger gelesen? Nicht? Ein bisschen? Ja. Okay, es gibt einiges an guter Literatur vor diesen Hintergründen. Ich arbeite seit 11 Jahren mit der Jerusalem School of Synoptic Research in Jerusalem zusammen, einer Gruppierung von Christen, wiedergeborenen Christen, geistgetauften Christen, Gelehrten, die mit jüdischen, orthodoxen Juden, also Akademikern, Professoren, zusammenarbeiten seit Mitte der 60er Jahre. Es war ein Glücksfall für uns, dass Leute wie Professor Flusser und Professor Safrai lebten, die ein sehr, sehr offenes Herz hatten für das Evangelium, für die Jesusforschung. Ein böhmischer Bruder namens Josef Perl hat in der zweiten Hälfte der 30er Jahre einen jungen, hochintelligenten jüdischen Studenten in Prag getroffen. Mit dem hat er sich oft zusammengesetzt und über Jesus diskutiert. Dieser Jude war Professor, der spätere Professor Flusser, der seine Dissertation dann in Jerusalem geschrieben hat, und er ist kurz vor Hitler dann in Jerusalem gewesen, hat dort an der Hebräischen Universität einen Lehrstuhl gehabt für frühe Gemeinde, frühe Kirche und Neues Testament. Jedem seiner Studenten hat er verordnet, und das waren hauptsächlich Juden: Hier, kauft ihr ein Neues Testament. Das ist notwendig, du brauchst das als Studiengrundlage. Denn in diesem Neuen Testament haben wir in Bezug auf viele, viele geschichtliche Fakten die älteste jüdische literarische Quelle. Zum Beispiel, die älteste literarische Quelle für die Namensgebung am achten Tag ist zu unserem Staunen im Lukasevangelium niedergelegt. Johannes, Jesus, die Darbringung. Oder, und das ist eine besondere Sache, dass Jesus in der Synagoge in Nazareth die Tora gelesen hat und dann erst den Propheten, steht auch drin. Nur wir sehen das nicht als Christen. Safrai hat, ein alter Hase, der war talmudische und mischnaische Zeit gelehrt an der Uni, an derselben Uni. Flusser und Safrai waren dicke Freunde. Er war ein überaus gelehrter Mann. Er schrieb einen Artikel über gerade darüber. Und da sagte mein Freund, als er diesen Artikel für seine Zeitschrift revidierte oder überschaute, sagte, das stimmt doch nicht, muss man mit dem Herrn Professor sprechen. Da steht doch gar nicht, dass Jesus die Tora gelesen hat. Ich lese das auch nicht. Und der Herr Professor sagt, nimmt das Neue Testament, den griechischen Text und sagt, hier steht's doch. David liest, steht nicht, lese ich nicht. Ja, aber hier steht's doch. Dann fiel ihm ein, das ist ja ein Christ. Ich bin ein Jude. Aufstehen, um zu lesen, bedeutet, ich lese die Tora. Das ist ein spezieller Ausdruck. Gut, das ist nur ein kleiner Hint in Bezug auf diese Sachen, die uns sehr viel Licht hineinbringen können. Jesus von Nazareth, seine Welt, das ist das Israel des ersten Jahrhunderts. Seine Weisheit in einem Kontext mit den Lehrern und Weisen seiner Zeit beziehungsweise vor seiner Zeit. Und seine Worte in der hebräischen Sprache. Ich möchte gleich dazu sagen, dass die Hypothese von Aramäisch erst 160 Jahre alt ist und von dem Reformjuden Avraham Geiger stammt. Also ist noch nicht so sehr alt. Jesus hat eindeutig, und das zeigen gründliche philologische Untersuchungen, Hebräisch gesprochen. Das ist ganz wichtig. Untertitel, die Jesus-Forschung in Jerusalem vor einem hebräischen Hintergrund und als Alternative zur historisch-kritischen Schule. Der ethische Monotheismus, damit möchte ich beginnen und dann auf vier weitere Punkte kommen. Der ethische Monotheismus ist deswegen wichtig. Kann sich jemand unter dem Wort was vorstellen, ethischer Monotheismus? Ich weiß, dass dieser Ausdruck sehr selten ist. Bitte? Die Lehre des einen Gottes, die uns zu einem ethisch-moralischen Handeln verpflichtet. Wenn wir den einen Gott kennen, dann sind wir verpflichtet dazu, der Lehre dieses Gottes uns zu unterwerfen. Er ist der gravierende Unterschied zwischen dem Glauben an den einen wahren Gott und dem heidnischen Götterglauben. Nach Römer 1 hat der Mensch sich trotz aller Hinweise auf den Schöpfer seine eigenen Götter gemacht. Also was er selber ist und fühlt an Macht, an Hass, an Eros, an Trieben, an Stärke, an Leidenschaften, aber war auch das, was er an Naturgewalten erlebt, wie Sonne, Mond, Sterne, Blitze, Donner, Erdbeben, das projiziert er auf sogenannte Götter und die betet er an. Das sind innerweltliche Hirngespinste, wohingegen der wahre Gott, der wahre Gott, von außen kommt, zu Abraham redet, zu Mose redet und verbindliche ethisch-moralische Gebote, Ordnungen und Gesetze verkündet. Wer sie hält, hat Leben. Und so erwählt Gott zuerst Abraham, dann Israel, um diese Botschaft von der Erlösung allen Völkern zu sagen. Das sehen wir ganz deutlich im Römerbrief, dass Gott Abraham, dass Gott Israel erwählt, damit dieses Volk, damit erst Abraham und dann das ganze Volk diese Botschaft von dem einen Gott verkündigt. Und das wird am Sinai noch einmal wiederholt, 2. Mose 19, wo Gott sagt, ihr sollt mir eine heilige Nation sein, ein Priestertum für alle Menschen, für alle Völker. Haben sie nie getan, haben sie vernachlässigt. Ein Riesenproblem. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten ist das zentrale Thema im Alten wie im Neuen Testament. Und das erfordert Glauben. Wir haben in unserer Kultur unter dem Wort Glauben eine andere Vorstellung als der Hebräer. Der Hebräer hat dafür das Wort Emunah, was gleichbedeutend ist mit Treue, unwandelbarer Treue, einer Bestätigung, Befestigung. Das, was Gott sagt, das bestätige ich, das befestige ich durch mein Leben, das bekräftige ich. Gott steht dazu, ich stehe dazu. Das fordert Gott ein, dass ich mich an sein Wort halte. Das braucht Religion nicht. Aphrodite braucht das nicht. Minerva braucht das nicht oder Pallas Athene. Zeus nicht oder Isis oder Ishtar und Asherah oder Baal oder wie sie alle heißen. Da kann ich mich hingeben. Wir haben bei Baal Peor in dem 4. Buch Mose, wir kennen diese Geschichte, wo Bileam, ne, Israel verführen lässt durch die midianitischen, moabitischen Mädchen. Da haben wir eine interessante rabbinische Auslegung und die gründet sich auf uralten Traditionen, wonach derjenige, der sich dem Baal Peor weihte, seinen Gottesdienst in dem ausdrückte, indem er sich niedersetzte und sich entleerte. Wir wissen, dass wir uns nach einer Entleerung besser fühlen. Vor allen Dingen, wenn der südliche Druck ziemlich stark ist und dann man auf der Autobahn ist und dann fühlt man sich eigentlich wieder besser. Man kann sich auf die Autobahn konzentrieren. Fühl dich gut. Das ist Religion auch heute. Tu, was du willst. Du musst dich gut beifühlen. Auch Christen reden oft so. Einem solchen Gott kann man nicht untreu werden. Aber dem wahren Gott, das zeigt uns die Geschichte Israels, dem kann man untreu werden. Nun ist Jesus gekommen und zeigt uns in seiner Person sein intimes Verhältnis zum Vater, seine Zuwendung, aber auch gleichzeitig zu den Mitmenschen. Nur ein solches Verhältnis, so sagt er, kann, das mit einer Neugeburt beginnen muss, kann lebenswert machen. Die historisch-kritische Theologie hat wesentlich den Atheismus in unserem Land gefördert und Jesus zu einer zweifelhaften Person reduziert. Wenn ich da so hinhöre, sind die Schreiber der Evangelien klüger als Jesus. Ich weiß nicht, ob Jesus überhaupt noch Platz hat. Ich habe 4 Gesichtspunkte herausgegriffen. Es gibt mehr, um zu zeigen, wie genial der Jude Jesus gewesen ist. Er ist übrigens nicht übergetreten zum Christentum. Erstens, Jesus hat ein sehr hohes Ich-Bewusstsein gehabt von sich als Sohn Gottes und Messias. Das wird von der historisch-kritischen Schule bezweifelt. Zweitens, Jesu Worte stehen in einer ganz engen Beziehung zu den Lehrern seiner Zeit. Das werden wir an einigen Beispielen sehen. Dann drittens, Rückübersetzungen ins Hebräische vereinfachen das Verständnis des oft schwierigen Textes. Und dann zuletzt, wer schrieb das erste Evangelium? Punkt 1. Jesu hohes Ich-Bewusstsein. Es war außergewöhnlich. Er ist nicht mit einem Schild am Alexanderplatz rumgelaufen und hat gesagt, I am the Messiah, Ani HaMashiach, ich bin der Messias. Er hat das viel klüger, viel wunderbarer ausgedrückt. Jesus hat sich als Sohn identifiziert und hat sich Gott gleich gemacht. Wir kennen diese Stelle, die Baumeister haben den Stein, den Gott erwählt hat, den haben sie verworfen. Der ist aber zum Eckstein geworden. Even heißt Stein. Jesus macht ein Wortspiel. Ben ist der Sohn. Ben ist der Sohn. Der Sohn, der verworfen wurde, der wurde der Eckstein. Bei der Taufe, aber dann vor allen Dingen auf dem Berg der Verklärung, da wurde die volle Identität Jesu vom Himmel her bezeugt. Er hatte das schon als 12-Jähriger gesagt. Muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Das hat er schon gesagt. Dort wird es bezeugt, der Vater sagt vom Himmel her, und viele Leute hören das, dass das sein geliebter Sohn ist. Nach dem Lukas-Evangelium haben wir eine überaus interessante Stelle. Dort auf dem Berg der Verklärung. Gott sagt, dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. 3 messianische Ausdrücke, auserwählt, Sohn, den sollt ihr hören. Aus 3 Teilen des Alten Testaments, aus den 3 Teilen des Tanach, aus den 3 Teilen von Tora, Propheten und Schriften. Teil 1, den sollt ihr hören, aus der Tora. Einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Teil 2, Propheten. Mein auserwählter Knecht, eine messianische Schriftstelle, Jesaja 42. Und dann eine dritte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Hu yikareni, avi ata, avi, mein Vater. Das kommt nur einmal im Alten Testament vor, aber Jesus sagt das immer wieder. Mein Vater, Avi, mein Vater. Das ist eine unglaubliche Chutzpah, wenn er so etwas sagt. Typische Anspielungen, so eine Art Hypertext. Ich klicke an im Computer und dann kommt das bei Google Hypertext. Und das hat so ähnlich hat Jesus gesprochen. Wie gesagt, er hat nie gesagt, dass er der Messias ist, aber er hat von einem Zweig gesprochen, von einem Baum gesprochen, vom Knecht, von einem Sohn Davids. Und er hat sogar gesagt, und selbst unsere heidnischen Ohren verstehen das, ehe denn Abraham war, bin ich. Ne? Ehie asher ehie. Ich bin, der ich bin. Und Messias, das Wort Messias hatte einen starken politischen Geschmack, aber das war Jesu Auftrag ja nicht. Petrus nennt die göttliche Dimension in seinem Bekenntnis. Dass er Messias war, das haben ja schon viele gesehen, sind ihm ja nachgefolgt. Aber dass er Gott ist, das hat dir mein Vater gesagt, Adam Mashiach El. Wenn wir nach dem Lukas-Evangelium gehen, dort steht, Du bist der Messias Gottes. Wir haben im Griechischen den Genitiv mit dem Artikel, aber wenn wir das Hebräisch hören, Ata Mashiach El, du bist Messias, du bist Gott. Sein größter Widersacher, Kaiphas, sagt, bist du der Messias? Bist du Gottes Sohn? Es ist überaus aufschlussreich zu sehen, was Lukas 5, Vers 20 steht. Als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Nislichu lecha chatotecha. Das ist ein Ausdruck, wie er nur in Bezug auf Gott verwendet wird. Nislach, salach. Das Wort salach, das hebräische Wort salach für Vergebung, wird nur in Bezug auf Gott gebraucht. Also, Josefs Brüder, das war dabei, da war das, nun vergib doch deinen Brüdern die Schuld. Nissa, das gibt es auch. Aber salach wird nur mit Gott gebraucht. Einige Male kommt das Wort Nissa auch in Bezug auf Gott vor. Aber dieses Wort stammt aus dem dritten Buch Mose, wo gesagt wird, und es wird ihm vergeben werden. Eine merkwürdige Formulierung. Die klingt im Griechischen sehr merkwürdig, auch im Deutschen, und es wird ihm vergeben werden. Die Leute merken sofort, hier redet er, als ob er Gott wäre. Deswegen sagen sie, der ist doch ein Mensch. Wieso? Wer kann Sünden vergeben? Doch, kann doch nur Gott. Ein anderes Mal sagt Jesus, was nennt ihr mich Herr? Und tut nicht, was ich sage. Wer kann so etwas einfordern? Nur Gott. Nur Gott kann sagen, tu, was ich sage. Tu mein Wort. In der Bibel wird das immer wieder gesagt, dass sein Wort, seine Gebote getan werden. Oder dieser Vers, Matthäus 11, 28, 29, ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Das stammt einmal aus dem Exodus, wo Gott seinem Volk sagt durch Mose, ich werde euch Ruhe geben, aber dann auch aus Jeremia, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist wortwörtlich dasselbe. Wer kann so reden? Gott. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken versammelt, unter ihre Flügel, ihr habt nicht gewollt. Und hier zeigt Jesus seine große Solidarität mit dem jüdischen Volk. Und er spricht von diesem Sammeln, Kabatz heißt das hebräische Wort dafür. Und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen und du es dir zu Herzen nimmst und du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und er wird dich wieder sammeln. Er wird euch mit seinen Flügeln decken. Wenn Jesus so spricht, hören hebräische Ohren, heute rabbinische Ohren, heute, hier spricht einer wie Gott. Und das haben die Leute der damaligen Zeit begriffen. Wie kommt es, dass die Gelehrten das nicht merken, da in Tübingen oder in Göttingen oder in Marburg oder irgendwo? Sie vernachlässigen die Kultur, sie vernachlässigen die Sitten und Gebräuche, sie vernachlässigen die Sprache Jesu. Und sie haben kein Bewusstsein für die scharfsinnige jüdische rabbinische Lehrweise. Es gibt ein englisches Wort, das heißt sophisticated. Sophisticated. Das heißt, sehr subtile Art, Gottes Wort zu gebrauchen. Zum Beispiel, sagen wir mal, Jesus sagt den Händlern, dieses Haus soll ein Bethaus sein. Was habt ihr daraus gemacht? Eine Räuberhöhle. Er nimmt ein Wort aus Jesaja und klebt es mit einem Wort aus Jeremia zusammen. Und die Leute, die die das hören, die kennen ja die Bibel besser als wir. Die haben sie schon x-mal gehört und immer wieder repetiert. Und die meisten von ihnen sind mit den Propheten total bekannt, ganz anders als unsere Kultur. Vor allen Dingen, weil es eine Kultur ist, die mündliche Tradition hat. Und die haben sofort verstanden, was er meint. Denn die Räuberhöhle, das bezieht sich ja nun auf die Stiftshütte. Jeremia sagt, Eli und seine Jungs, die haben da eine Räuberhöhle aus der Stiftshütte gemacht. Deswegen hat Gott sie zerstört. Und genauso wird dieser Tempel zerstört werden. Und Jesus nimmt dieses Wort und setzt es zusammen. Und dann passiert's, dass die Wut haben. Das war mit ein Anlass, dass die Herren Sadduzäer gesagt haben, den Mann müssen wir beseitigen. Es ist wirklich so, dass die Apostel diese Worte von Jesus sehr, sehr deutlich verstanden haben. Und sie hatten eine sehr, sehr hohe Christologie. Man hat ja oft gesagt, dass die Christologie erst in den späteren Jahrhunderten, also im 3., 4., 5. Jahrhundert formuliert worden ist. Das ist ein Quatsch. Da ist es verformt worden, da ist es mit polytheistischen Elementen versetzt worden. Aber die höchste Christologie, die höchste Lehre von Jesus Christus, die haben wir bei den Aposteln und in der frühen Gemeinde. Aber wie formulieren Sie das? In Liedern und in Glaubensbekenntnissen, verborgenen Glaubensbekenntnissen in diesen Liedern. Da haben wir zum Beispiel Philipper Kapitel 2 oder Vers 5 bis 11. Diese Gesinnung sei in euch, die in Jesus Christus war. Denn Gestalt Gottes war es nicht für einen Raub, achtete Gott gleich zu sein und so weiter. Ne? Und am Schluss heißt es, der über jeden Namen ist, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist doch ein hoher Anspruch. Hier sagen die Apostel, das ist ein Gemeinplatz vielleicht für uns, aber das ist für die Theologie nicht einfach so hinnehmbar. Hier sagen die Apostel, er ist Herr. Schluss aus. Er ist Gott. Fertig. Und wir singen das ja in unzähligen Liedern. Bei uns finden wir die Christologie, die richtige, gute Lehre über Jesus, auch in unseren Liedern. Oder wenn es sogenannte Götter gibt, so ist doch für uns ein Gott. Paulus, 1. Korinther 8, Vers 5. Bis 6. Der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Da haben wir Paulus, wie er das Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, höre Israel, der Herr, unser Gott, er ist einer. Wir haben alle Elemente hier drin. Ne? Gott ist einer. Gott ist Herr und Gott ist einer. Beide sind einer. Und das ist eine radikale Tatsache. Gibt es irgendwo eine Sache, dass man für einen der Götter oder man setzt sich natürlich zu einem Götzenmal hin, aber wo ist eine Figur, für die man ein Gedächtnismal hält? Ein Abendmahl, Gedächtnismal. Gibt's nicht. Die apokalyptische Literatur aus dem 1., 2. Jahrhundert vor Christus bis hinein ins 2. Jahrhundert, kennt eine Reihe von solchen Figuren, Engel, Melchisedek und andere, aber auch die Qumran-Sekte, aber keinem wird so eine Position eingeräumt wie Jesus. Gott hat ihm einen Namen gegeben. Name ist sehr wichtig. Adonai, Jahwe, wir wissen nicht ganz genau, wie er ausgesprochen wird. Das wurde schon 200 vor Christus ungefähr nicht mehr genommen. Übrigens, die Namen, die man für Gott genommen hat, um Gott zu benennen, ist Herr, sagen wir mal. Gut. Kennt ihr noch einen? Himmel ist ein Euphemismus für Gott. Himmel. Makom, Ort, Der Ort hat geredet. Der Ort hat zu mir gesprochen. Zur Zeit Jesu hat man das sehr, sehr viel gebraucht. Sieht man in der Literatur. Die Kraft, Jesus sagt, die Kraft. Jesus sagt nie Gott. Er sagt immer Shamayim, Himmel. Oder er sagt zur Rechten der Kraft. Gavur. Oder, und das ist interessant, wir sind eine Gottesbewegung als Zungenbewegung. Denn Gott hat noch einen Namen im Judentum zur Zeit Jesu, zur Zeit der Apostel. Lashon, Zunge. Der Name, wenn man von Gott geredet hat, haben ehrfürchtige Weise gesagt, Lashon hat gesagt. Die Zunge hat gesagt. Also, ist eine gute Tradition. Dann, wir haben in Jesaja 45 diese bekannte Stelle. Einen gerechten, rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir, lasst euch retten. Jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge wird bekennen. Das ist der höchste Ausdruck. Das sagt Paulus. Und so können wir weitergehen. Ich möchte dazu nicht mehr viel sagen. Ihr habt das in eurem Handout. Aber dieses absolute Einssein mit Gott, es geht um Einssein. Es geht nicht um Einzigartigkeit oder Singularität vielleicht, Beschränkung auf ein einziges Wesen, sondern es geht um eine zusammengesetzte Einheit. Adonai Echad, Gott ist einer, Echad heißt eins, und sie werden sein ein Fleisch. Wie viele Leute sind das, wie viele Personen? Zwei, Mann und Frau, 1. Mose 2. Da ist dieses Wort gebraucht und es wird noch an einigen anderen Stellen gebraucht. Ganz eindeutig, die frühe jüdische Theologie hat eben, und das kann man nachlesen im Zohar beispielsweise, kein Problem damit, dass es einen Vater gibt, dass es einen Sohn gibt, dass es einen Geist gibt. Alle sind Echad. Eins. Das ist wichtig. Nach der frühen Kirche hatten Juden und Christen ein Problem. Wie kann ein Mensch Gott werden? Wie kann Jesus zu Gott werden? Die Bibel sagt uns das Gegenteil. Wie konnte Gott in Jesus Mensch werden? Also die Lehre vom einen Gott, der sich in mehreren Personen manifestiert, wurzelt im hebräischen Erbe der Gemeinde. Und das haben hebräische, jüdische Gelehrte ausformuliert, an erster Stelle Jesus und die Apostel. Das waren jüdische Gelehrte und die sind anerkannt. Heute sagen Leute, also Professoren, Akademiker, Rabbinen, die das Neue Testament lesen, Jesus war ein außergewöhnlicher Lehrer. Flusser hat gesagt zu einem Herrn, der sich einmal so ein bisschen Dicke getan hat bei ihm, der kam hier aus Deutschland, der ist Professor, und der hat ihm gesagt, na ja, es könnte ja sein, dass dieser Spruch vom Cäsar, gib dem Cäsar, was der Cäsar ist, von Jesus stammt, sagt er. Das war der Mann, der hatte ja nur 9 Sprachen beherrscht und 17 andere gesprochen, noch so nebenbei, nicht ganz beherrscht, aber doch konnte sich darin verständigen. Er war überaus gelehrt, eine wandelnde Enzyklopädie. Da guckt er den so über den Rand an, lieber sagt er, junger Mann, ich will ihm mal was sagen. Jesus hat so genial gesprochen. Und die Geschichte von Jesus, die beschrieben wird, die ist so genial. Wenn man die erfinden wollte, und vor allen Dingen erfinden wollte in späterer griechischer Zeit, wie das ja von den Herren behauptet wird, da müsste man genialer sein als Jesus selbst. Ich glaube alles, dass das Worte von Jesus sind. Und sie sind einzuordnen. Kennt ihr noch einen? Himmel. ist ein Euphemismus für Gott, Himmel. Makom, Ort. Der Ort hat geredet. Der Ort hat zu mir gesprochen. Zur Zeit Jesu hat man das sehr, sehr viel gebraucht. Sieht man in der Literatur. Die Kraft, Jesus sagt die Kraft. Jesus sagt nie Gott. Er sagt immer Shamayim, Himmel. Oder er sagt zur Rechten der Kraft, Gavur. Oder, und das ist interessant, wir sind eine Gottesbewegung als Zungenbewegung. Denn Gott hat noch einen Namen im Judentum zur Zeit Jesu, zur Zeit der Apostel. Lashon, Zunge. Der Name, wenn man von Gott geredet hat, haben ehrfürchtige Weise gesagt, Lashon hat gesagt. Die Zunge hat gesagt. Also, ist eine gute Tradition. Dann, wir haben in Jesaja 45 diese bekannte Stelle. Einen gerechten, rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir, lasst euch retten. Jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge wird bekennen. Das ist der höchste Ausdruck. Das sagt Paulus. Und so können wir weitergehen. Ich möchte dazu nicht mehr viel sagen. Ihr habt das in eurem Handout. Aber dieses absolute Einssein mit Gott, es geht um Einssein. Es geht nicht um Einzigartigkeit oder Singularität vielleicht, Beschränkung auf ein einziges Wesen, sondern es geht um eine zusammengesetzte Einheit. Adonai Echad, Gott ist einer, Echad heißt eins, und sie werden sein ein Fleisch. Wie viele Leute sind das? Wie viele Personen? Zwei. Mann und Frau. 1. Mose 2. Da ist dieses Wort gebraucht und es wird noch an einigen anderen Stellen gebraucht. Ganz eindeutig. Die frühe jüdische Theologie hat eben, und das kann man nachlesen, im Zohar beispielsweise, kein Problem damit, dass es einen Vater gibt, dass es einen Sohn gibt, dass es einen Geist gibt. Alle sind Echad. Eins. Das ist wichtig. Nach der frühen Kirche hatten Juden und Christen ein Problem. Wie kann ein Mensch Gott werden? Wie kann Jesus zu Gott werden? Die Bibel sagt uns das Gegenteil. Wie konnte Gott in Jesus Mensch werden? Also die Lehre vom einen Gott, der sich in mehreren Personen manifestiert, wurzelt im hebräischen Erbe der Gemeinde. Und das haben hebräische, jüdische Gelehrte ausformuliert. An erster Stelle Jesus und die Apostel. Das waren jüdische Gelehrte und die sind anerkannt. Heute sagen Leute, also Professoren, Akademiker, Rabbinen, die das Neue Testament lesen, Jesus war ein außergewöhnlicher Lehrer. Flusser hat gesagt zu einem Herrn, der sich einmal so ein bisschen dicke getan hat bei ihm, der kam hier aus Deutschland, der war Professor, und der hat ihm gesagt, naja, es könnte ja sein, dass dieser Spruch vom Cäsar, gib dem Cäsar, was der Cäsar ist, von Jesus stammt, sagt er. Das war der Mann, der hatte ja nur 9 Sprachen beherrscht und 17 andere gesprochen, noch so nebenbei. Nicht ganz beherrscht, aber doch konnte sich darin verständigen. Und war überaus gelehrt, eine wandelnde Enzyklopädie. Da guckt er den so über den Rand an, lieber sagt er, junger Mann, ich will ihm mal was sagen. Jesus hat so genial gesprochen. Und die Geschichte von Jesus, die beschrieben wird, die ist so genial. Wenn man die erfinden wollte und vor allen Dingen erfinden wollte in späterer griechischer Zeit, wie das ja von den Herren behauptet wird, dann müsste man genialer sein als Jesus selbst. Ich glaube alles, dass das Worte von Jesus sind. und sie sind einzuordnen. Gehen wir zu. Die rabbinische Literatur liefert bedeutende Erkenntnisse für das Studium der Evangelien. Also Jesus war kein baptistischer oder pfingstlerischer Jude. Wir würden uns das vielleicht wünschen, oder katholischer oder wie auch immer. Oder vielleicht ein internationaler Christus. Er war Jude, er kommt sogar als Jude zurück, der Löwe aus Juda. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass. Wenn Theologen meinen, wir könnten die rabbinische Literatur nicht benutzen, weil sie nicht so alt sind wie die Evangelien, denn die jüdische Literatur ist eigentlich erst um 200 entstanden in der Mishna. Das heißt, indem man die mündliche Überlieferung aufgeschrieben hat. Aber mündlich tradierte Texte sind genauer als schriftlich tradierte Texte. Wenn ein Schüler vor seinem Rabbi sitzt, vor dem er eine Riesenachtung hat, es wäre mal interessant zu hören, welch einen hohen Stellenwert ein Rabbi hatte, ein Meister hatte, ein Lehrer hatte. Das ist unglaublich. Dann wird er nicht hingehen und seine Worte einfach verfälschen. Er ist daran gewöhnt, schon als Kind mit 5 Jahren, zur Zeit Jesu und vor der Zeit Jesu, lange vor der Zeit Jesu, die Tora zu hören und immer wieder zu hören und die Propheten zu hören und das in sich aufzunehmen. Und dann kann er genau unterscheiden. Hier wird das gesagt, hier wird das gesagt, hier wird das gesagt. Dieses spezielle Wort wird hier gebraucht. Das ist ganz wichtig. Dann wird er das nicht verfälschen. Wenn er sich aber dann hinsetzt, nachdem er eine gründliche Ausbildung als Schreiber genossen hat, nicht jeder kann einfach die Bibel schreiben und abschreiben, dann muss er das mit allerhöchster Genauigkeit tun. Aber dann kann es ihm passieren, dass er in eine zweite Reihe reingerät. Und wir haben diese Beweise. Wir haben eine Reihe von alten Schriften, wo man ganz deutlich sieht, hier haben die Schreiber Fehler gemacht. Beim Schreiben passiert das, aber nicht bei der oralen Tradition. Das sollten wir wissen. Wir merken das, wenn wir ich habe einen Enkel, 6 Jahre, war ein bisschen früher, vielleicht 4 Jahre, 5 Jahre, dann habe ich ihm abends was erzählt. Und dann sagt er, Opa, erzähl mir doch die Geschichte von gestern Abend nochmal. Dann erzähle ich ihm was. Dann sagt er, Opa, du hast aber das anders gesagt gestern Abend. Die Kinder wissen das noch. Wir wissen es nicht mehr. Wir gucken fern und so. Und die Politiker wissen sowieso nicht, was sie gestern gesagt haben. Die sagen nämlich heute, das habe ich immer gesagt. Ne? Ist klar. Ja, das habe ich schon immer gesagt. Und es geht ihnen gar nicht auf, dass heute das allererste Mal das in der Geschichte ist, dass sie so etwas sagen, was sie gesagt haben. Also in der Situation ist es ein bisschen anders. Nein, diese Sachen sind sehr genau. Und da finden wir eine Menge von Texten, die mit dem übereinstimmen, was Jesus gesagt hat. Ein berühmter deutscher Professor hat mal gesagt, oder Vorlesung damit begonnen, indem er sagte, wenn Sie ein guter Christ sein wollen, müssen Sie den Juden in sich töten. Wenn Sie ein guter Christ sein wollen, müssen Sie den Juden in sich töten. Fragt eine Studentin zurück, meinen Sie damit Jesus? Das können wir mal, darüber können wir uns ein bisschen Gedanken machen. Wenn wir eine Erneuerung erleben wollen, müssen wir das Gefühl für Tora, müssen wir das Gefühl für den historischen Jesus vor seinem jüdischen Hintergrund betrachten, müssen wir das Gefühl entwickeln für den historischen Jesus, der vor dem Hintergrund seiner jüdischen Welt gelebt hat, gepredigt hat. Ist euch aufgefallen, dass man sagt im Glaubensbekenntnis, geboren von der Jungfrau Maria, gepredigt in Kapernaum, Kranke geheilt, Tote auferweckt, gelehrt. Steht das im Glaubensbekenntnis? Nix. Steht nur drin, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Seht ihr das? That's it. Warum? Man hat schon sehr, sehr früh den historischen Jesus zu einem einzigartigen Gott hochgejubelt. Vergesst nicht, was ich vorhin gesagt habe. Er ist Herr, er ist Gott. Aber zu einer einzigartigen Figur hochgejubelt, sodass man wieder einen Vermittler brauchte, Maria. Kann man in der Geschichte nachlesen. Das ist schon interessant. Also wir müssen das Empfinden für die Relevanz der Worte Jesu entwickeln. Man verfolgte mit dem Torah-Studium im ersten Jahrhundert keine hohen akademischen Ziele und auch nicht, dass man Titel erwarb. Abraham Heschel, ein berühmter Rabbi und Gelehrter, sagt, der Grieche will Wissen ansammeln, der Hebräer Da'at Elohim, also Erkenntnis Gottes, oder Yir'at Adonai, also Gottesfurcht. Ich will in Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott stehen und das soll mein Leben prägen, das soll mich verändern. Und das ist wichtig, ich muss seine Worte kennenlernen. Jesus macht sehr, sehr ausdrückliche oder sehr eindrückliche Aussagen, ähnlich wie Amos. Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit, wie ein immer fließender, starker, kraftvoller, nicht versiegender Bach. Nachal Etan. Nachal Etan, das sieht man, wenn man beispielsweise an einem schönen Tag unten am Toten Meer ist, in Qumran, und plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, stürzt da ein Strom aus den Bergen hervor und überflutet alles. Wie wenn 100 Omnibusse einen da überfahren wollen. Nachal Etan. So soll das Heil, so soll das Evangelium durch die Welt stürzen, ein mächtiger Strom. Und so sagt auch Paulus, wir heben das Gesetz auf keinen Fall auf, sondern wir stellen es auf ein stärkeres Fundament und intensivieren die Interpretation. Wir wissen, dass Jesus, ja, wir müssen überlegen, es gibt im Neuen Testament nach unterschiedlichen Zählungen mindestens 1200 Gebote. Ich habe mich nicht versprochen, Neues Testament. Ich will jetzt mal auf ein paar Parallelen kommen. Ich werde sie nur kurz zitieren, weil die Zeit uns wegläuft. Rabbi Eliezer sagt, du bist der hässlichste Mensch, den ich je gesehen habe. Und zwar ritt er auf seinem Esel an einem Menschen vorbei und sagte, hör mal du, Mama mia, wie kann man nur so hässlich sein wie du? Sowas habe ich noch nie erlebt. Dann sagte der Mann, geh zu dem Meister, der mich gemacht hat. Wir sind Gottes Ebenbild. Jesus weist immer darauf hin, dass wir Gottes Ebenbild sind. Oder mit wem kann Mose verglichen werden? Eine andere rabbinische Frage. Mit einem Licht auf einem Lichtständer, von dem viele Lichter angezündet werden. Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Rabbi Shimon ben Eliezer sagte, wenn die Kinder Israel den Willen ihres Vaters im Himmel tun, dann wird der Name Gottes auf der Erde groß gemacht. Jesus sagt, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus hat eine Menge Wert auf Werke und Tun gelegt, ebenso wie Paulus. Habt ihr schon mal gelesen, ne? In einem Midrash, und zwar im Midrash Vayikra Rabbah, steht Folgendes. Das Deuteronomium stieg hinauf und warf sich vor Gott nieder und sprach vor ihm, Herr der Welt, Salomo hat mich aus meiner Stelle gerissen und hat mich zum Lügner gemacht, denn jede Urkunde, von der 2 oder 3 Worte ungültig werden, wird ganz ungültig. Siehe, der König Salomo will die Jud aus mir entfernen, den kleinsten Buchstaben, das Jota. Es steht nämlich geschrieben, 5. Mose 17, Vers 6, er soll sich nicht viele Frauen nehmen, der hat sich viele Frauen genommen, der soll sich nicht viele Pferde halten und er hat sich viele Pferde angeschafft. Er soll nicht viel Silber und Gold anhäufen und er hat viel Silber und Gold angehäuft. Darauf antwortete Gott, geh deines Weges, siehe Salomo und 100 seinesgleichen werden vergehen, aber der Buchstabe Jod aus dir wird nimmer entfernt werden. Iarbe heißt nicht viele, Harbe heißt viele. Wenn ich jetzt in dem Text habe, er soll nicht viele Frauen und Gold und so weiter haben, dann brauche ich nur das Jud wegzustreichen und dann heißt es, er hat viele Frauen und so weiter. Ne? Jesus bezieht sich wahrscheinlich auf eine solche Tradition. Er sagt nicht prinzipiell viel Neues, aber wie er es sagt, das sagt er revolutionär. Und die Leute horchen auf und er sagt es mit einer unglaublichen Vollmacht, anders als ihre Schriftgelehrten, durch den Heiligen Geist, das ist etwas anderes. Nicht tote Lehre, nicht Richtigkeiten, wie wir gehört haben, sondern etwas durch den Heiligen Geist. Oder hier ein alter Midrasch, wenn jemand seinem Nächsten auflauert und ihn angreift, sodass er stirbt, ist er ein Mörder. Wer ein leichtes Gebot übertritt, wird bald ein größeres übertreten oder ein großes Gebot übertreten. Trage nichts Böses in deinem Herzen gegen deinen Nächsten. Wer seinen Nächsten hasst, ist ein Mörder. Shimon ben Akish hat gesagt, wenn jemand mit seinem Körper sündigt, ist er ein Ehebrecher. Wir aber sagen, schon wer mit seinen Augen Ehebruch begeht, ist ein Ehebrecher. Jesu Worte sind uns in dieser Hinsicht ja bekannt. Also da sind Sachen drin, die er nur wiederholt. Wenn man euch bedrängt und Böses über euch redet, sollt ihr nicht dasselbe tun, sondern im Leiden lieben. Solche Leute, sagen die Rabbinen, die leiden und nicht hassen, sind wie Menschen, die Gott lieben, wie ein Sohn den Vater. Können wir uns erinnern, was in der Bergpredigt steht, Kapitel 5. Oder Chana ben Chanina, wenn dein Feind früh aufsteht und zu dir kommt und dich töten will und er ist hungrig und durstig, dann sollst du ihn? Nein, dann sollst du ihn nicht töten, sondern dann gib ihm zu essen und zu trinken. Jesus sagt, widersteht nicht dem Bösen, nicht, er macht nicht Konkurrenz mit dem Bösen, sondern liebt eure Feinde. Rabbi Shaul, nicht Saul von Tarsus, sondern Rabbi Shaul, seid wie Gott, der gnädig und barmherzig ist und vergibt, so sollt auch ihr sein, gnädig und barmherzig und den Menschen vergebend. Und so weiter und so weiter. Das gibt eine Reihe. Ihr habt da einige Ausdrücke, ne? Ihr habt sie. Stehen die drin? Ja, ja, ja. Eine ganze Reihe. Also Jesus erwartet von seinem Jünger ein höheres Niveau an Gerechtigkeit. Und das Wort Gerechtigkeit ist im jüdischen Sprachgebrauch, im hebräischen Sprachgebrauch auch der damaligen Zeit, auch des Alten Testamentes, ein Synonym für Erlösung, Rettungstaten Gottes, Wohltaten Gottes. Wenn ich von Gerechtigkeit Gottes rede, dann rede ich in erster Linie davon, dass Gott mich gerettet hat. Der Herr meine Gerechtigkeit, der Herr mein Retter, der Herr mein Erlöser. Dazu wäre einiges zu sagen, nimmt das jetzt einfach mal so hin. Es ist nötig, dass wir mal so die Quellen betrachten. Und wenn wir die Quellen betrachten, kommen wir dem näher, was Jesus gemeint hat. Und das wird relevant für uns. Ich hab für mein Leben persönlich erfahren, dass die Beschäftigung mit diesem Thema für mich eine große Veränderung bedeutet hat, meines eigenen Lebens. Durch Jesus und das Christentum hat auch das Judentum in der Welt Verbreitung gefunden. Das sagen Juden. Ja. Diese Bergpredigt sagt, was Jesus gelehrt hat, aber was auch die Juden damals lehrten. Wie gesagt, mit einem ganz anderen Maß an Autorität. Wir müssen Jesu Worte ernst nehmen. Und wir haben es erlebt, wie uns eine falsche Freiheit in ein Ghetto geführt hat. und auch eine falsche Lehre über die Juden, über das Volk Israel in ein Ghetto geführt hat. Und da müssen wir raus und das müssen wir befreien. Da müssen wir mit dem Evangelium anders arbeiten. Drittens, Rückübersetzungen ins Hebräische. Der Text mag in Hebräisch geschrieben worden sein, wie Papias sagt und Eusebius von Matthäus. Papias wird von Eusebius um 320, ein bisschen später, zitiert. Papias war Bischof um 130 in Hierapolis, in der heutigen Türkei, und hat Polycarp gekannt, und Polycarp war ein Schüler des Johannes, und er sagt, Matthäus hat sein Evangelium als erster geschrieben in Hebräisch, und alle haben haben dieses Evangelium benutzt und haben es übersetzt, so gut sie konnten. Das kann man bei Eusebius in der Kirchengeschichte nachlesen. Nun ein paar Dinge. Der griechische Text sagt, Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, steht das nicht im Widerspruch zu dem, was Gott sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren? So sehen wir hier einen Hebraismus, der bedeutet Hass, oder hassen kann im Hebräischen ja auch bedeuten, an die zweite Stelle setzen. Es ist nicht immer nur Hass. Kennt ihr den Ausdruck, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott den Esau gehasst hat? Kein Rabbi würde das sagen. Er hat den Esau an die zweite Stelle gesetzt, weil Esau Gott an die zweite Stelle gesetzt hat. Esau hat in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen und die hat Gott respektiert. Und Jakob hat eine Entscheidung getroffen, und deswegen hat er den Segen Abrahams bekommen. Ne? Matthäus übersetzt ein bisschen anders und sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, das ist es. Ne? Natürlich hat das Wort hassen auch den Sinn von hassen, das ist keine Frage. Aber es hat auch den Sinn von an zweite Stelle setzen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jakob Lea gehasst hat? Kein Rabbi sagt das. Er hat sie an die zweite Stelle gesetzt. Vater, ich habe gegen den Himmel gesündigt und vor dir. Ja, vor dir doch gar nicht, er war doch weit weg. Ne? Ein Hebraismus beispielsweise. Ich habe gegen Gott und ich habe gegen dich gesündigt, würden wir heute sagen, wenn wir den Text in Hebräisch vorliegen haben. Wir haben aber einen hebräisch klingenden, grammatisch schlechten griechischen Text vor uns. Und dann übersetzen wir so, wie der Text dort ist. Aber hätten wir diesen Text in Hebräisch, dann würden wir es richtig übersetzen, was viele Parallelstellen auch im Alten Testament bezeugen. Ein weiterer Punkt, der das Wort Amen falsch benutzt, ist Jesus. Wir alle sagen es richtig. Wenn ich was sage oder du was sagst, dann sag ich entweder Amen oder du sagst Amen. Oder wir sagen Amen, also nicht nur, wenn die Versammlung zu Ende ist, der Gottesdienst, und wir jetzt nach Hause dürfen, das ist ein tolles Wort, jetzt dürfen wir nach Hause, das ist ein Signal für die Kinder, oder der müde war, sondern Amen bedeutet, ja, so ist es. Genau so ist es. Luther konnte das nicht wissen. Jeder Rabbi sagt Amen auf etwas, was er vorher gesagt hat, oder was vorher geschehen ist, oder jemand anders vorher gesagt hat. Und schließt dann eine Lehre an. Ich sage dir. Jesus sagt zum Beispiel zu dem Mann, der sagt, hör mal, denk doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus sagt, Amen. Und sagt nicht, hängt da zwischen Himmel und Erde theatralisch und sagt jetzt, wahrlich, ich sage dir, so wie sich das anhört. Nein, er sagt, Amen. Ich sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein heute. Okay? Ne, so in diesem Sinne. Das gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen. Ich weiß nicht, ob sind die aufgeführt? Oder alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich, wenn wir diesen, und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn so Josefs? Wenn wir diesen Text in Hebräisch vorliegen hätten, würden wir ihn anders übersetzen. Wir würden sagen, sie zeugten gegen ihn, waren schockiert über die schändlichen Worte und sagten, dieser ist der Sohn Josefs. Was will der denn? Wir kennen den Alten doch. Den Vater kennen wir, ihn kennen wir. Was will der denn? Spielt er sich auf hier als Gott? Divrei Chesed, Worte der Gnade, sind ein Euphemismus, ein typischer hebräischer Euphemismus. Und der bedeutet Irrlehre, schändliche Worte. Zum Beispiel, die Frau von Hiob sagt, fluche Gott und stirb. Was steht im Hebräischen dort? Segne Gott und stirb. Warum übersetzt man fluche Gott und stirb? Oder der Luther hat wohl gesagt, sage Gott ab und stirb. Fluche Gott und stirb. Das ist ein Euphemismus. Man würde nie sagen, fluche Gott. Man würde immer sagen, segne Gott und meint damit fluchen. Und das merkt man durch den Textzusammenhang. Oder, wie heißt es in den Sprüchen, die Sünde ist der Leute Verderben. Und da kommt das Wort Chesed vor, nämlich Liebe, Güte, Gnade. Die Sünde ist der Leute Gnade. Nein, Chesed wird in diesem Fall als Schande oder Verderben, wie Luther das ausgedrückt hat, bezeichnet. So, Divrei Chesed ist ein hebräisches Idiom und das heißt, was sagt der Typ da? Das ist ja unerhört. Ne? Und sie wunderten sich, sie zeugten gegen ihn. Wenn wir den Text, wie gesagt, in Hebräisch vorliegen hätten, wäre das ein bisschen anders. Das sind, und wir haben ja kein Fragezeichen im griechischen Text. Das ist der Josef. Will der denn? Es kann doch nicht sein, Jesus liest vor und sagt, diese Worte sind vor euch erfüllt, dass ich nämlich mit Heiligen Geist erfüllt bin, der Geist Gottes von auf mir ruht und ich den Leuten die Augen auftue und den und ein gewaltiges Evangelium verkündige und die Leute aus dem Knast raushole. Dann, dass er dann im nächsten Moment sagt, hey ihr Typen, ihr habt überhaupt keine Ahnung, Elia, wo ist er hingegangen? Zu den Ausländern, die eigenen Leute haben ihn nicht respektiert. Elisa, was hat er gemacht? Er hat einer Ausländerin geholfen. Mann, tickt ihr nicht hier in Nazareth? Wie kann er so etwas sagen? Ich sage das jetzt mal mit meinen banalen Volksbibelworten, ja. Entschuldigung. Wie kann er so etwas sagen, wenn die Leute alle so stehen, oh toll, was er gesagt hat. Und plötzlich stimmt nach diesem Wort mit Elia und Elisa kippt die Stimmung. Nein, sie kippte schon vorher, weil er so etwas gesagt hat. Mag ja nicht ganz so wichtig sein, meine ich, aber es ist doch hochinteressant. Also diese Beispiele illustrieren, wie man griechische Evangelienstellen zurückübersetzen kann. Und selbst griechische Leser haben Mühe und Probleme mit dem Verständnis dieses Textes, weil sie sehen, das ist ein schlechter Text. Ich kann das nicht begreifen. Wir haben das Problem in Deutsch, weil die Leute in Griechisch sich eine riesen Mühe gemacht haben, uns das rüberzubringen. Und da, wo wir diese vielen, und ihr nehmt ja immer wieder auch diese Bibeln zur Hand, ne? Die Schlachter und den Elberfelder und in gerechter Sprache vielleicht und wer weiß nicht, was alles für Bibeln, da 7 Stück sind da jetzt und eine englische vielleicht noch und interlinear und wir kommen nicht weiter und sagen uns wie, wenn man aber plötzlich auf die Idee kommt, Mensch, wir müssen die Texte, die so schwierig sind, wo wir sehen, da weichen sie alle voneinander ab, da muss eine Schwierigkeit sein, da ist eine Textschwierigkeit vorhanden, da ist ein Hebraismus im Hintergrund verborgen. Wenn wir dann hingehen und das ins Hebräische zurückübersetzen, dann fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Wir merken, das ist ja ein hebräisches Idiom. Kommen wir dahinter. Fertig ist die Sache. Klasse. Super. Einfach. Deswegen sollte man Hebräisch lernen. bevor man Griechisch lernt. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe erst Griechisch gelernt, dann habe ich Hebräisch gelernt. Aber so ist es halt. Ich hatte aber gute Lehrer nachher. So. Interessiert euch das, wie das ist mit dem Zurückübersetzen? Dann kann ich noch einen Satz dazu sagen. Also wenn man jetzt als Hebräer, oder sagen wir mal, wenn ich an die Bibel rangehe, jetzt als, hier habe ich meinen Text, ich habe den in Griechisch vorliegen, ich habe ihn in Deutsch vorliegen, vielleicht auch in Englisch, und dann schaue ich ihn an und dann sehe ich plötzlich, hier habe ich eine Wortfolge, eine Satzfolge, typisch Hebräisch, so redet kein Grieche. Dann weiß ich, dass Lukas, hauptsächlich Lukas, ähnlich wie Matthäus, Markus am wenigsten von allen dreien, dass Lukas offensichtlich den schlecht übersetzten hebräischen Text, ob er nun mündlich oder schriftlich vorgelegen hat, das ist egal, einfach so genommen hat, wie er ihn bekam. Er hat die Texte geordnet, bekommen, er sagt das ja in seiner Einleitung, hat eine wissenschaftliche Arbeit geleistet, Textarbeit, philologische Arbeit, da hat er nicht viel drin gemacht und dann geht er hin und übernimmt das einfach so. Und jetzt kann ich hingehen und runter übersetzen und sehe plötzlich, oh, toller hebräischer Satz, typisch hebräischer Satz. Ich muss natürlich gut in Hebräisch sein, ne? Ist klar. So läuft das und da kommt man hinter manche Dinge. Wer schrieb das erste Evangelium? Das ist mir wurscht egal. Eigentlich ist mir das total egal. Ist gar nicht wichtig. Aber vor über 200 Jahren haben sich kluge Leute in unserem Land den Kopf darüber zerbrochen, wer das erste Evangelium schrieb. Johannes Griesbach fing damit an, dann gab es einen gewissen Storr und dann gab es einen gewissen David Strauss. Und der schrieb dann sein Leben Jesu, das war um 1830. Und er hatte einen Freund, der hieß Weiße, ich habe hier die Namen alle aufgeschrieben, ein Stückchen weiter, ja. Christian Hermann Weiße, Christian Gottlob Wilke. Habt ihr von FC Bauer gehört? Ja? David Strauss und wie gesagt, einige dieser Leute. Griesbach fing damit an, schon im 18. Jahrhundert, zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es ging um den historischen Jesus, den wir jetzt auch behandeln. Jesus hat gelebt. Das ist keine Fiktion, das ist keine Idee. Und das, was er gesagt hat, hat er gesagt, was wir in den Evangelien haben. Das ist nicht eine spätere Erfindung von irgendwelchen durchgeknallten Juden, die da ihn zum Messias oder Gott machen wollten. Nein, es ist äußerste Genialität, die da sich verbirgt. Und da haben die sich Gedanken über den historischen Jesus gemacht. Na kommt, ich mach's kurz. Weiße eines Tages bei der Präparierung seiner Predigt am kommenden Sonntag auf folgende Idee. Er hatte ja das Buch von seinem Freund Strauss gelesen über das Leben Jesu und er machte jetzt eine Ausarbeitung über die Verherrlichung Jesu auf dem Berg. Ah, und da liest er in Markus, damals gab es die Markus-Hypothese noch nicht, dann liest er in Markus, wie das alles war, und da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Denn diese Forscher vor ihm und Strauss, die haben entdeckt, dass diese supranaturalen, also diese übernatürlichen Geschichten von Engeln und dergleichen, die zu Menschen reden, zu Maria oder Zacharias und so, oder zu den zu Josef oder diesen Leuten, die aus Persien wahrscheinlich kamen, und das oder Engel, die dann leeres Grab und Stein weggewälzt. Also, dass im Markus-Evangelium diese Storys alle fehlen. Es beginnt mit Evangelium von Jesus Christus und fertig. Und die ältesten Manuskripte sagen, die kommen zum Grab und das Grab ist leer. Schluss, aus, Ende. Das war's dann. Aha. Das andere alles ist Story. Erzählung. Narration. Narration. Das ist gar nicht wahr. Das muss man geistig verstehen. Engel gibt's nicht. Wunder gibt's nicht. Also jedes Wunder von Jesus muss man geistig interpretieren. Jetzt sitzt Weiße an seiner Bibel und an seiner Predigt und dann kommt ihm dieses Heureka-Erlebnis und er sagt, jetzt habe ich's. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Dass die da oben auf dem Berg sind, das ist ein geistiges Bergerlebnis. Mehr nicht. Ja, jetzt habe ich den Schlüssel. Klar. Jetzt habe ich den Schlüssel. Und dann setzt er sich hin, hält eine tolle Predigt, wie Petrus ja sagt, wer sagen die Leute, also auf die Frage, wer sagen die Leute, dass ich sei, dann sagt Jesus, du bist der Messias, du bist Gott und so weiter. Und dann auf diese Aussage hin, spricht Jesus zu ihnen und sind nicht auf dem Berg, sie sind in einer Art geistigem Höhenerlebnis mit wenig Luft. Und dann passiert's, ne? Und dann so entsteht die Markus-Hypothese 1835. Zu seiner Zeit ist ein gewisser Wilke, der dasselbe macht. Ein gewisser Holzmann vertieft das dann. Und seitdem haben wir diese Theorie an den theologischen Fakultäten. Dass Matthäus einer der erste gewesen ist, das hat man völlig außer Acht gelassen, Eusebius und so weiter. Das ist mir auch wurscht egal, ob der Markus der Erste ist. Aber die Markus-Hypothese wirft viel mehr Fragen auf, vor allen Dingen philologische Fragen auf, als dass sie löst. Und wir haben es auch übernommen. Ich habe das auch geglaubt. Ich habe das nie angezweifelt, bis mir eines Tages die Augen geöffnet worden sind. Was ist der Hintergrund der Markus-Hypothese? Da haben wir eine Position der historisch-kritischen Schule übernommen, weil die sagt, Wunder gibt's nicht, Auferstehung gibt's nicht, Himmelfahrt gibt's nicht. Das sind alles geistige Dinge. Das hat unsere Gesellschaft zerstört, uns in den Atheismus hineingebracht. Wir Pfingstler sind die richtige Antwort auf Humanismus und 68er und was es alles gibt. Weil wir beweisen können, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir etwas haben, das übernatürlich ist. Das in Matthäus und Markus und Lukas so, ich beziehe mich nur auf die Synoptiker jetzt erstmal, so niedergelegt ist. Das ist alles authentisches Textmaterial. Hier berichten Juden von etwas, das sich wirklich abgespielt hat. Und er ist der Messias. Versteht ihr? Wer daran interessiert ist, es gibt darüber natürlich eine Reihe von Möglichkeiten, sich zu informieren. Ein gewisser Stolt hat darüber geschrieben. Es gibt eine Doktorarbeit, ich habe sie zu Hause, von Meyerbohm, einem niederländischen Doktoranden, der später Professor war in Groningen, und zwar 1866 hat er das geschrieben. History and Critique of the Markan Hypothesis. Und Stolt hat vor, glaube ich, 30 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt entweder Geschichte und Kritik der Markus-Hypothese oder umgekehrt? Kritik und Geschichte der Markus-Hypothese. Ist interessant. Also mir ist das total egal. Aber mich ärgert, dass wir als solche, die an Gottes Wort wirklich glauben und Gottes Wort auch erleben, eine Theorie von der historisch-kritischen Schule übernommen haben und sind uns gar nicht im Klaren darüber, was da abläuft. Der hebräische Faktor ist unabdingbar. Niemand in späteren Generationen aus der griechischsprachigen Welt wäre in der Lage gewesen, die Evangelien in einer so hebräischen Art und Weise zu schreiben. Griechisch war absolut notwendig zur Verbreitung des Evangeliums. Wir hätten das Evangelium niemals in einer hebräischen Sprache weiterbringen können. Aber zum Verständnis der Heiligen Schrift ist Hebräisch sehr, sehr wichtig. Hebräisches Denken ist sehr wichtig, um zu begreifen, wie Gott es wichtig ist. Wir haben es heute Morgen durch Dieter Hampel gehört. Das ist doch praktisch Gottes Wort tun. Frucht des Geistes. Wir haben die Aufgabe, falsche Vorstellungen und Unglauben zu entlarven, und wir müssen daran arbeiten, dass in den theologischen Lehrstätten wirklich Gottes Wort gepredigt wird und gelehrt wird. Und wir haben es bei der aktuellen Verstärkung des Interesses an den hebräischen Hintergründen des Neuen Testamentes sowie an der wachsenden Liebe zum Thema Israel klar und deutlich mit einem heilsgeschichtlichen Phänomen zu tun, dem wir uns unbedingt stellen müssen. Was ist neu? Gottes Tora, Gottes Wort, wird in ein neues Gesetz geschrieben. In ein neues Herz geschrieben. Durch den Heiligen Geist. Gott hat nie gesagt, dass er ein neues Gesetz gibt. Er hat nur gesagt, er gibt ein neues Herz und schreibt sein Gesetz da rein, damit die Leute es in der Lage sind zu halten. Zu tun, was er sagt. Das Neue ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das Neue am Neuen ist, es ist geschehen in einem fantastischen Vorbild durch Jesus und sein Leben, durch Tatsachen, durch die Praxis in seiner hebräischen Umwelt, dort in Eretz Israel vor nahezu 2000 Jahren, zur Zeit des Tiberius, als er gelehrt und gewirkt hat. Das war's. Amen. Eine Frage? Oh, das habe ich jetzt aber nicht gewollt. Ich hatte versprochen, eher aufzuhören, aber ist halt so. Tut mir leid. Guten Appetit. Wenn jemand Fragen hat, ihr könnt nachher zu mir kommen. Ich stehe gerne zur Verfügung. Ich bin heute und morgen hier.